Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. Mensch, Benni, dieses Mal hast du es ja ohne Fehler hinbekommen.
Und der Grund, warum du dich da so gut daran erinnerst, ist, dass wir tatsächlich jetzt diesen zweiten Part nur ungefähr 30 Sekunden nach dem Ende des ersten Parts aufzeichnen.
Aber es ist schon eine Woche später, 2 Wochen später. Oh.
Ach so, ich meine natürlich, ja, was nicht alles in dieser Woche passiert ist. Oh nein, also wirklich, das war eine legendäre Woche, würde ich fast schon behaupten.
Ja, ist krass, was wir alles gemacht haben, ne? Ist schon heftig. Krass. Ihr habt es hoffentlich in der Zeitung gelesen oder hoffentlich nicht. Alex ist immer noch krank, hat immer noch Zahnschmerzen.
Mann, die halten sich aber lange.
Eieiei, Alex, armer Alex, armer Alex.
Und wir wollen heute weitermachen mit den ersten 34 Plätzen bei den 100 besten TV-Episoden nach dem Rolling Stone Magazine. Und wie ihr es jetzt vielleicht schon durch die Blume gehört habt, nein, wir haben jetzt in der Zwischenzeit nichts Neues geguckt. In dieser legendären Woche kamen wir nicht dazu, neue Sachen zu gucken, deswegen gibt es jetzt auch keinen zuletzt gesehen.
Und deswegen bin ich immer noch unvorbereitet für diese Episode.
Und wir machen jetzt einfach direkt weiter mit Platz 34. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Die ersten Plätze geht so weiter wie in der letzten Folge. Wir können zu nicht so vielem was sagen. Nämlich zu Platz 34 kann ich sogar gar nichts sagen, weil ich es überhaupt nicht kenne. Es geht um die Serie News Radio und die Folge Arcade, Staffel 3, Episode 4.
Ja, ich. Keine Ahnung, aber News Radio würde auf jeden Fall sagen, Pürikenbier ist immer gut. Trink Pülliken-Bier, was ich auch ich gerade trinke. Lecker Pülliken.
Hashtag unbezahlte Werbung. So, zunächst kann ich jedenfalls zur Serie sagen, nicht zu der Folge. Es geht nämlich um Platz 33, The West Wing, die Folge Two Cathedrals.
Ja!
Staffel 2. Hast du West Wing gesehen?
The West Wing.
Ja, hast du gesehen?
Nein.
Achso.
Aber cooler Titel.
Ja, West Wing, es gilt ja auch so als eine dieser legendären HBO-Serien.
The West Wing!
Yeah! Wo es ja wirklich um das Weiße Haus und sowas geht. Und es soll ja auch eine überragend gute Serie sein. Und mit Martin Sheen, ja, glaube ich, der dann den Präsidenten spielt.
Ja, wieso? Das Weiße Haus. Stopp mal. Nee, Moment mal. Das Weiße Haus macht doch keinen Sinn. Wäre das nicht eher sinnhaftig wegen dem Kapitol? Weil auf der einen Seite ist der Senat und auf der anderen Seite ist das Repräsentantenhaus. Und darum geht's.
Also ich glaube aber, dass The West Wing ging halt vor allen Dingen immer ums Weiße Haus. Ich habe es ja jetzt nicht gesehen, wie gesagt.
Vielleicht ist da das Oval Office. Keine Ahnung. Scheiß drauf, auf was wirklich abgeht. Der wahre Westflügel ist hier, Mann.
Ach, jetzt habe ich es erst geschnallt. The West Wing, warum The West Wing so gefeiert hast. Jetzt graf ich es. Ja, okay. Das hat ein bisschen gedauert.
Habe ich gemerkt.
Ja, und wie gesagt, The West Wing ist auch so eine Serie, wo ich sage, ja, die hätte ich mal damals gucken sollen. Ich wette, es hätte mir auch super gut gefallen, aber vor allen Dingen, bei mir kommt ja noch dazu, die Serie ist ja geschrieben von Aaron Sorkin. Und ich weiß, du magst nicht unbedingt alles von Aaron Sorkin, ich mag so fast wie alles. Ich mochte die Serie, die er danach gemacht hat. Die Serie, die er danach gemacht hat, war The Newsroom. Die fand ich super. Er hat Moneyball geschrieben, er hat andere Filme geschrieben. Und ich lieb seine Drehbücher, deswegen, also ich schätze, The West Wing wäre auf jeden Fall was für mich gewesen. Aber ich habe es halt nicht gesehen. Und deswegen kann ich mir zwar den ganzen Lob anhören, aber ich kann halt dazu selber nichts sagen. Und würde deswegen weitermachen zu einer Serie, von der ich ebenfalls nur gehört habe, aber selber nie gesehen habe, nämlich Reservation Dogs mit der Folge Mabel. Und ich weiß, ist ja irgendwie eine Serie, die irgendeinem Reservoir spielt. Ich glaube, die gibt es sogar auf Netflix, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber ich kann zu dir auch nichts
Disney,
sagen.
Disney.
Ach, Disney. Achso, okay, Disney. Das ist der nächste Punkt, macht mich traurig. Und zwar ist der Platz 31 ist Sold Under Sin aus der Serie Deadwood. Ist wahrscheinlich, ob ich nicht irre, ist das Staffelfinale von Staffel 1. Deadwood, ich habe so viel Gutes darüber gehört. Damals. Es war ja auch die Zeit, wo ich extrem viel Serien geguckt habe. Ich habe so viel Gutes darüber gehört. Und ich wollte die unbedingt gucken. Unbedingt. Aber ich war halt geschädigt. Ich war geschädigt von Serien, die ich geliebt habe. Immer noch in anderen Sachen, aber in dieser einen Sache war ich halt vor allen Dingen geschädigt. Ich war geschädigt von Serien, die ich geliebt habe, die dann einfach irgendwann beendet wurden, ohne richtiges Ende. Und ich habe immer nur gehört, Deadwood ist geil. Ich habe mich voll auf angestellt, wenn ich das irgendwo bekomme, wenn ich mir das irgendwo holen kann, ich ziehe mir sowas von Deadwood rein, ich habe da so Bock drauf. Und dann habe ich gehört, oh, die Serie wurde abgesetzt, hat kein richtiges Ende bekommen. Und dann war für mich jedes Interesse daran, war weg. Deswegen habe ich mir das auch nie angeschaut. Und ich glaube, irgendwann kam da ja nochmal so ein Film oder nochmal eine Staffel, irgendwie mit Jahren Verspätung, glaube ich, das nochmal ein bisschen so. Irgendwas kam
das, auf jeden Fall noch. Das ist immer scheiße. Ein Film, der das zum Abschluss bringt, das hat nie was gebracht. Dann lass lieber das trockene, unbefruchtete Ende und das war's dann, ey.
Aber das war dann auch der Grund, warum ich es dann doch nie nachgeholt habe, auch wenn ich wahrscheinlich denke, wie ich es ja auch schon gesagt habe, bei Westwing oder auch bei
Fight Night. Sei doch froh wenigstens nicht, dass du es geguckt hast und dann dastehst, Alter, wie ein Vater ohne Sorgerecht oder so. Weißt du, wie ich meine? Na, meine ich doch, ne? Du hast ein Kind gezeugt, du hast es irgendwie ein paar Jahre großgezogen und dann ist es weg. Und dann denkst du so, okay, cool. Und so
und ich meine,
hast du das Kind gar nicht gemacht.
Ja, das stimmt. Und ich meine, ihr wisst es, ich habe es hier schon häufiger bei den Filmverlassen gesagt, ey, ich bin immer zu haben für einen geilen Western. Ich stehe drauf. Auf geile Western stehe ich. Ja, und deswegen, aber ich habe es noch halt deswegen einfach auch nie gesehen.
Ja, ich glaube, da kommen wir noch einmal zu der Thematik mit Unvollendet und Western und Alexander.
Oder nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, habe ich nicht gesehen in der Liste. Platz 30 habe ich vor einer Woche schon mal kurz erwähnt bei Nick Offerman, nämlich Parks and Recreation. Hier geht es um die Folge Staffel 3, Episode 2, Flu Season, also Grippesaison. Ich muss halt echt sagen, ich kenne halt berühmte Szenen aus Parks and Recreation. Ich habe damals bei Comedy Central vielleicht mal so ein, zwei Folgen gesehen. Aber ich habe es halt nie wirklich komplett geguckt. Deswegen kann ich es halt nicht wirklich beurteilen. Ich weiß, hast du vielleicht mal ein bisschen mehr geguckt?
Nein.
Ich weiß, in Deutsch hat es ja teilweise so ganz komisch, bei Comedy Central lief es in der Anfangsphase irgendwie noch unter dem Namen irgendwie das Grünflächenamt oder so. Also auch noch so ein richtig beschissener Name, muss man ja auch ganz
ehrlich sagen. Ja, aber nur im Nachgang. Parks and Recreation hieß es und dann das Grünflächenamt vielleicht danach. Okay. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. So.
Deswegen, ich kann dazu auch nichts sagen. Was schade, ich glaube, das... Ja, aber jetzt kannst du auch wieder was sagen. Es tut uns leid, dass wir jetzt zu so vielen Sachen nichts sagen kann, aber ich glaube, jetzt kann Dennis nochmal was sagen, was hat er hier schon mal reingebracht.
Yes, yes. Arrested Development. Yes.
Ja. Staffel 2, Episode 4, Good Grief im Original. Willst du nochmal wissen, worum es da geht?
Boah. Also Arrested Development habe ich ja schon mal hier bei uns Filmfellas mal reingebracht. Die lief ja und dann ging es an mir vorbei und wie bei vielen anderen Fans ist man, glaube ich, später in dieser Serie reingekommen, hat sie dann lieben und schätzen gelernt, so wie es bei mir dann halt dann war. Und ich finde sie halt dann auch durch Jason Bateman, also wenn der da drin ist, dann ist es nur ein Indikator von wegen, dass es was kann. Aber bei der Episode, ja, was passiert denn da? Good Grief, das, also es muss was sein mit dieser Mustersiedlung, glaube ich. In der Mustersiedlung, dass sie das Haus bekommen oder weil das war auf jeden Fall was Wichtiges und auch was Entscheidendes für diese ganze Serienentwicklung dann.
Jetzt bei den vorderen Plätzen, finde ich, kann man sich da schon mal die Zeit nehmen, das mal genau anzugucken, worum es da genau geht. Nachdem Ice den Blues mitgeteilt hat, dass George Senior in Mexiko getötet und beerdigt wurde, sind sie zutiefst bestürzt und beschließen, für ihn eine Totenwache abzuhalten. Kurz bevor diese stattfindet, stößt George Michael zufällig auf seinen Großvater, der sich in einem Erdloch in der Nähe des Musterhauses verkrochen hat. Er versteckt ihn auf dem Dachboden, von wo aus George Senior seine eigene Totenwache beobachten kann.
Mhm. Gut, dann haben sie das Musterhaus schon, okay, dann kann ich mich dran erinnern. Typischer Fall von dem Vater, oh Gott, von wem wurde der da gespielt? Ich kann mich halt...
Ja, ich weiß, Jeffrey Tambor ist das. Das ist so ein Älterer mit einer Glatze,
genau,
und so
genau,
an Seiten
genau.
Noch so Haare.
Ich kann nur sagen, Leute, auch wenn diese Serie anstrengend wirkt, weil sie dann in dem Fall auch wieder diese Wackelkamera hat, guckt sie, sie lohnt sich, sie ist auf ihre verstörte Art und Weise mal wieder lustig. Und irgendwie, ich habe das gemerkt, wenn ich so jetzt, wenn wir so ein bisschen die Serie wieder durchgehen, ich habe ein Faible für verstörte Familien. Und ja, das Einzige, was ich ein bisschen mankomäßig bei der Serie doch dann aufbringen muss, kann ja nicht nur von dieser Serie schwärmen, ist, die Handlungen, die die Charaktere am Anfang machen, oder die Entscheidungen, haben halt Auswirkungen auf das Ende der jeweiligen Episode. Und da muss ich sagen, das ist manchmal dann zu oft mäßig wieder gedreht worden, also das ist so ein Seinfeld-Move, wo man so sagt, so, okay, man hätte sich auch ein paar Folgen sparen können. Also wirklich, ein paar Folgen hätte man rausschmeißen können, weil man gesagt hat, okay, diese Folge ist wirklich gleich mit der vorvorletzten, die ich gesehen habe. Wenn man die rausgeschmissen hätte, hätte es an Qualität dann wieder ein bisschen hochgebracht, diese Serie. und nicht einfach nur auf Masse getürmt. Das ist das Einzige, was ich bei diesen Art von Serien, die halt nur 20 Minuten dauern, halt anmerken muss. Das ist nicht nur bei Arrested Development, das ist auch bei anderen Folgen so, bei anderen Serien so, dass ganz viel einfach nur auf Masse, Masse, Masse. Komm, wir machen genau dasselbe nochmal, vielleicht noch ein bisschen anders, aber im Endeffekt gibt es gewisse Folgen, die austauschbar sind. Lasst es bleiben. Nehmt die raus, macht eure, meinetwegen, die wir kennen, Witze, wie bei Arrested Development mit diesem Plakat, was am Anfang eigentlich ja dieses typische, nicht Rehab-Plakat, sondern wenn sie so eine Intervention machen, genau, und die halt, weil das anders dargestellt ist, sondern von wegen, willkommen aus dem Knast, Punkt, 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 die jeweiligen Namen. Und der immer wieder durchgestrichen wird und wieder geändert wird oder erweitert werden muss, weil so viele Leute aus diesem, von der Familie in den Knast kommen und wieder rauskommen, das kann man wieder reinbringen. Aber manche Sachen sind zu oft wiederholt. Aber Arrested Development, ich kann es nur empfehlen.
Kommen wir zu Platz 28, die hätte Alex wahrscheinlich auch empfehlen können und das hat er, glaube ich, so auch schon mal hier in ein, zwei Folgen. Es geht nämlich um die Remake-Serie, also nicht das Original, was ja eine ganz, ganz alte Science-Fiction-Serie war. Nein, es geht um die Remake-Serie von Battlestar Galactica und genauer gesagt um den Pilot, also Staffel 1, Episode 1. Und das Ding ist, ich kann dazu jetzt auch nichts sagen. Das würde ich halt Alex überlassen oder vielleicht dann machen wir es mal wann anders oder vielleicht macht Emma ein Solo dazu. Ich kann dazu nur sagen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es gab so ein paar Jahre, da war ich wirklich super drin im Seriengame und ich habe die nicht geschaut. Aber ich habe damals halt auf Serienseiten und sowas gefolgt und alle möglichen Serienseiten haben die Serie sowas von abgefeiert. Ich dachte mir immer nur so, wie? Wieso? Das ist irgend so ein Remake von so einer alten 70er-Jahre-Sci-Fi-Serie. Warum feiern die das alle so ab? Aber ich glaube, es ist schon noch gut drin, weil ich habe dann, ja, ich spoilere es jetzt nicht, aber ich weiß, es gibt dann hinten raus ein paar Twists, die habe ich dann trotzdem irgendwie mal hier und da mitbekommen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich schon interessant. Es war halt einfach auch nie ganz so, dass es jetzt in meinem Interessensgebiet gefallen ist. Und bei dir würde ich gar nicht nachfragen. Zu dir würde ich einfach direkt schon weitermachen.
Ich habe keine Ahnung, was Battlestar Galactica ist, was da passiert oder... keine Ahnung.
Eine Spin-Off-Serie. Ich weiß nicht, hatten wir sonst schon Spin-Off-Serien hier? Aber auf jeden Fall eine Spin-Off-Serie auf Platz 27. Frasier, The She-Lodge. Und Frasier war ja schon eine Spin-Off-Serie von Cheers, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Aber ich habe Frasier sowie auch Cheers, ich weiß, das waren so Serien, die liefen so zu Anfangsjahren auf Pro7 hier in Deutschland. Aber ich habe beide nie so richtig verfolgt. Auch wenn ich natürlich die Musik und so von Cheers kenne. Und ich glaube, Cheers an sich kommt auch nochmal, aber ich habe auch Frasier nie wirklich verfolgt.
Ich habe ein bisschen Cheers geguckt. Frasier habe ich immer so ein bisschen reingeschaut. Bei Frasier muss ich eine Sache sagen. Weißt du an mich, Frasier ist ja da nicht alleine, sondern mit seinem Bruder, ne? Weißt du, an wen nämlich die beiden erinnern?
An wen?
An die Brüder aus, ich sag mal, Königslutter.
Ah, okay.
Ne? Mittlerweile auch haartechnisch angekommen. Und deswegen, das ist so der Part, wo ich sage, ja. Da kann ich so ein bisschen Frasier, da reicht meine Verbindung zu Frasier. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch einfach eine Serie, die einfach so, ja, muss doch irgendwie da drin sein.
So, und jetzt kommen wir zu deiner Serie und ich weiß nicht, ob es jetzt die Folge ist, die du wolltest. Es geht um Platz 26, BoJack Horseman, Staffel 3, Episode 4, Fish Out of Water.
Warte. Es ist nicht die Folge, die es... Warum nicht? I'm a piece of shit, man. Don't eat the cookie. So, warte. Oh, jetzt muss ich hier erstmal klarkommen mit...
Hier. BoJack soll bei einem Unterwasserfestival Werbung für seinen Film machen. Vor Ort trifft er auf seine ehemalige Schauspielkollegin Kelsey. Er hat Mitleid mit ihr, weil sie offenbar nach der gemeinsamen Serie keine Erfolge mehr verbuchen konnte. BoJack will mit ihr reden, was unter Wasser gar nicht so einfach ist.
Ich kann mich an diese Episode... Okay, ist ja egal, ich bin nicht gegen dich. Ich kann mich an diese Episode erinnern. Ist in Ordnung, ist gut. Es gibt viele gute Folgen bei BoJack Horseman. Ich habe da ein bisschen mein Herz verloren. Aber meine Lieblingsfolge ist einfach, oder sag ich mal, einer meiner Top 3 Folgen, Staffel 4, Folge 6, auf Deutsch, dummes Stück Scheiße. Diese Episode ist...
Ach, das ist die, die du im Flugzeug gesehen hast, da hast du schon mal erzählt.
Richtig, die ist einfach so die ist einfach Hammer, Hammer. Wirklich, das ist einfach BoJack Horseman durch und durch und... Ich habe es mal erzählt, für diejenigen, die es vielleicht da die Episode nicht gehört haben, also unsere Film-Podcast-Folge, ich habe sie im Flugzeug gehört, auf dem Weg, im Flug von London nach Deutschland in einem Flug, wo halt kein Ryanair-Flug war, sondern so ein bisschen gut betuchtes Volk drin saß und ich aber mit meinem, ich habe da Party nachgemacht in London, war halt dementsprechend vielleicht ein bisschen leicht angeschlagen, aber ich musste so loslachen bei dieser Episode und die haben mich schon eh alle da gehasst und bei der Episode, bei dem Part bin ich vielleicht noch ein bisschen negativer da aufgefallen, was mir scheißegal war, besonders als wir dann endlich gelandet sind, habe ich den dann nochmal, naja, ist egal. Die Folge finde ich allein viel, viel besser und es gibt so andere Folgen, die ich nochmal viel besser fand, nämlich es gibt eine Episode, da stirbt seine Freundin, seine, wie hieß sie denn, seine, die so eine Art, die hat mich immer erinnert an hier, wie hießen die, Lindsay Lohan mäßig so, die auch so ein kleines okay. One-Hit-Wonder war und bla 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 bla, ich komme jetzt auf den Namen nicht und in einer Folge dann stirbt sie dann halt und es ist auch so herzzergreifend, weil er sich natürlich die Schuld dafür gibt. Es gibt, das sind jetzt gerade nur Beispiele, die mir jetzt sehr spontan einfallen, es gibt mehrere Episoden, es ist eine Zeichentrickserie, du denkst immer, okay, es ist einfach nur ein derber Humor, besonders vielleicht auch die Folge, die ich gucke, die ich jetzt gerade angelobt habe, mit dummes Stück Scheiße, die halt sehr obszön anfängt, aber eigentlich ist eine, es ist eine Dramaserie. Es ist eine Dramaserie und es gibt viele, viele Folgen, die herzergreifend sind und die Folge jetzt mit Season 3, Episode 4 ist vielleicht bei mir unter den Top 20, aber nicht unter den Top 10, geschweige denn unter den Top 5. Schade, dass es nicht die Episode ist, die ich hier habe, weil sonst wäre ich das hier grad, hätte ich das gerade mega gefeiert.
Ja, das glaube ich. Aber ich meine, das ist ja meistens so, wir alle haben dann so unsere persönlichen Favoriten. Deswegen fand ich es damals schon so am Anfang der Liste so witzig, dass es halt wirklich fast beginnt mit Scott Tannerman muss sterben, was ja wirklich so eine von unseren Folgen war. Deswegen war das bei den vielen Serien ist es dann halt nicht genau die eine Folge, an die wir vielleicht denken.
Aber was ich sagen muss, ich werde irgendwann mir wieder mal BoJack Horseman wieder durchgucken. Ich bin ja einer, ich bin nicht so ein Netflix-Special wie du. Ich behalte es aus irgendwelchen Gründen, ich zahle dafür ja nicht viel Geld gerade da. Und wenn es da gerade nichts gibt, dann gucke ich halt wieder anderen alten Scheiß wieder weiter.
So. Zur nächsten Serie kann ich nicht viel sagen. Ich habe es schon mal gehört. Ich weiß, da spielen so ein paar bekannte Gesichter mit, so Andre Brauer und sowas. Es geht um Homicide. Life on the Streets war halt auch so eine amerikanische Polizeiserie. Ich glaube auch mehr so ein bisschen so gritty, mehr mäßig mit durchgezogenen Stories. Ein bisschen wie The Wire, aber wahrscheinlich noch nicht ganz die Klasse von The Wire. Und deswegen, ich kann zu der Serie nicht sagen, ich würde weitergehen zu einer Serie, zu der, witzigerweise kannst du heute zu mehr Sachen was sagen als ich.
Fleabag!
Zu dem hier kannst du auch wieder was sagen, nämlich genau, es geht um den Staffelauftakt von Staffel 2 Fleabag, also Staffel 2 Episode 1. Und die heißt dann auch nur Episode 1 anscheinend. Wahrscheinlich sind die da so benannt, die Folgen.
Wie gesagt, scheiße, ich hätte mich einfach vorbereiten können. Fleabag, eine englische Serie mit
Phoebe Waller-Bridge.
Ganz genau.
Und Andrew Scott als dem anderen.
Ja, weil der kommt ja erst in der
zweiten Staffel.
In der zweiten Staffel drauf, wo dann auch er der Einzige ist, der so ein bisschen mitbekommt, dass die vierte Wand durchbrochen wird. Und die vierte Wand wird durchbrochen. Und wenn in einer Serie die vierte Wand durchbrochen wird, darf ich nicht fehlen, weil ich mag dieses Werkzeug.
Ja, das ist die erste Folge, wo er auftaucht dann wahrscheinlich, ne? Die Staffel 2, Episode 1.
Es spielt noch Olivia Colman mit. Und ich kann gar nicht sagen, welche Episode es ist, aber in einer Episode, auf jeden Fall in der ersten Staffel, ist es, bei der halt Fleabag ein Gegenstand von Olivia Colman, also ihrer Stiefmutter, in dem Fall etwas klaut. Und ich finde, die Episode kann ich mich erinnern. Ich kann mich halt leider mehr als an die erste Staffel erinnern. Ich finde eigentlich alle Folgen, also die Serie zeichnet sich aus durch diesen typischen britischen guten Humor. In dem Fall auch mit einem guten Bild, nicht wie bei Doctor Who. Und wie sich die Serie langsam aufbaut mit dem Geheimnis, wieso, weshalb eine Person nicht mehr da ist in dieser Serie, finde ich es immer herzergreifender und tiefgründiger, wie die Charaktere Fleabag eigentlich reagiert oder sich versucht halt, sich abzu, hier sag mal, zu betäuben, genau, weil sie halt Gewissensbisse hat durch ihre Freundin. Aber zu der Staffel 2, Episode 1, ich glaube, die haben die Episode, glaube ich, da reingebracht, genau das, was wir besprochen haben, dass er halt auch gemerkt hat, von wegen, ey, mit wem redet sie ja da gerade, dass er auch damit mit einem weiteren Instrument spielt, von wegen, ey, Moment, ich sehe das gerade, dass du dich wegdrehst und gerade mit irgendjemand redest. Mit wem redest du? Und sie halt damit spielen. Ich sag mal so, ich kann mich an Episode Staffel 1 erinnern und an Staffel 2 nicht so ganz. Und das spricht ja, glaube ich, dann in dem Sinne für die Qualität von Staffel 1, die ich anscheinend lieber mochte als Staffel 2. Aber davon abgesehen, dass ich jetzt viel geredet habe und eigentlich nichts gesagt habe, ist, schaut Fleabag. Weil die Serie hat zwei wichtige Sachen. Humor, der wirklich, wirklich gut ist, der wirklich witzig ist, der wirklich boah ist. Und dazu noch die andere Portion Drama, Herz und Gefühle, die nicht übertrieben sind, sondern ehrlich sind. Von daher ist für mich auch Fleabag ganz ehrlich einer meiner Top-Serien überhaupt.
Oh, das ist cool. Mesh. Würde ich weitergehen zu 23. Genau, du hast es gerade schon gesagt, Mesh. Ich muss ja jetzt ehrlich sagen, es geht hier um die Folge Abyssinia Henry, Staffel 3, Episode 24. Und ich bin ganz ehrlich, ja, ich habe, als ich Kind war, hier und da noch ein paar Folgen Mesh vernommen. Aber wirklich erinnern tue ich mich nur an eine. Und das ist wahrscheinlich die, an die sich die meisten erinnern. Das ist die mit dem Huhn, an die ich mich erinnere.
Ich kann mich nur an diese Filmmusik erinnern.
Es gibt ja diese eine Folge mit Mesh, wo... also mit dem Huhn, die erzähle ich jetzt mal kurz. Ich weiß nicht mehr, ob es die Folge ist. Ich glaube, das ist die Folge, nicht leider. Aber die hat sich bei mir halt auch so, wie ich das vorhin gesagt habe mit der Will Smith-Sache, die hat sich bei mir so im Kopf gebrannt. Es geht ja darum, dass der eine dann so erzählt, wie er da in diesem Bus ist und die sich da verstecken müssen und weil sie fliehen und sowas. Und dann hat diese eine Frau da ihr Huhn und als dann die kommen und die durchsuchen und Angst haben, die zu finden, weil das Huhn so laut ist, dreht sie dem Huhn den Kopf um. Und am Ende sieht man ja den, der sich erinnert hat, da so komplett aufgelöst und so da sitzen und er erzählt diese Geschichte nochmal und dann stellt sich halt heraus, dieses Huhn war halt kein Huhn, es war ein Baby. Hm. Und deswegen, das ist so diese, vor allem, weil es war ja auch irgendwie eine witzige Serie. Ja, klar, es war Koreakrieg, aber es war ja alles so auf witzig gemacht tatsächlich. Und deswegen hat sich diese Szene einfach so in meinen Kopf gebrannt und ich glaube, es ist, ich habe ich auch hier da schon mal wieder in Listen gefunden, deswegen habe ich diese Huhn-Folge einfach in meinen Kopf so gebrannt, weil die so bitter ist natürlich, einfach so wegen dem, was ich gerade schon erzählt habe. Aber ich glaube... aber ich glaube, das, wie gesagt, ist hier nicht diese Folge, deswegen, weil ich sehe jetzt hier auch nichts, dass hier irgendwas steht mit dem Bus und dem Huhn, deswegen kann ich zu den anderen Folgen leider nicht sagen. Und ja, aber es war so eine Kriegskomödie, die halt immer schon ein bisschen sehr ernstere Themen angesprochen hat, aber halt schon in einem sehr witzigen Gewand. Aber wirklich ganz große Erinnerungen habe ich halt auch nicht, so wie du es auch schon gesagt hast. Platz 22 hätte ich eine andere Folge genommen, bin ich ganz ehrlich. Es geht um Buffy the Vampire Slayer, in dem Fall The Body, Staffel 5, Episode 16. Das ist die Folge mit der Leiche ihrer Mutter. Ja. Ja.
Ja. Ich bin Dennis
und ja, klar, Alex, es ist natürlich aus dem Buffy. Sinne, es ist... Genau. Ich kann ja mal kurz noch was dazu sagen. Klar, es ist natürlich einschneidend, weil ihre Mutter halt stirbt und sie dann da alleine ist mit ihrer Schwester, die ja eigentlich nicht ihre Schwester ist, wie wir ja schon wissen, Dawn, die ja eigentlich nur diese Entität ist. Ja, es ist irgendwie krass, es ist natürlich entscheidend für die Serie, weil sie die Story halt krass verändert. Aber ich bin halt der Meinung, es ist lange nicht die beste Buffy-Folge, aber das ist jetzt auch nichts, bin jetzt aber auch nicht in der Lage zu sagen, das oder das ist die beste Folge. Aber ich würde schon sagen, da haben sich andere mehr bei mir eingebracht. Gehen wir weiter, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, zu einer Serie, wo ich weiß, die soll super sein, und ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, aber in die wir uns beide noch nie so richtig, richtig rangewagt haben, und glaub, dir tut das, glaube ich, mehr weh als mir, als alter Seinfeld-Fan. Mhm. Es geht nämlich um Curb Your Enthusiasm, hier um die Folge Mr. Softy, Staffel 8, Episode 9, oder auf Deutsch heißt sie wie?
Lass es Larry. Ne? Ich muss sagen, okay, wir haben sie beide nicht gesehen, also können wir auch zu dieser Folge nichts sagen. Ich kann sie nicht gucken, weil ich jetzt die läuft ja auf Wow, ich kann Wow nicht sehen, noch nicht. Ich glaube, ich kann mich da einhängen durch eine Schwägerin. Grüße gehen raus nach Italien. wobei wir sind ja nicht live, deswegen ist es auch wieder hinfällig. Ich hoffe, Italien war schön. Ich habe einmal durch andere Wege in diese Serie mal reingeguckt, sozusagen. Ne? 5 Minuten. Und diese 5 Minuten haben mich komplett unterhalten. Von daher glaube ich, dass es eine Serie ist. Ich glaube, das ist eine Serie, wie gesagt, wegen Larry, ne, der Producer von Seinfeld, wo ich halt auch, wahrscheinlich kommt die noch, ich glaube mal, ist die Parkhaus-Folge, ich habe sie ja nicht gesehen. Und halt auch so ein bisschen Arrested Development, also alle solche Serien, die ich selber auch so gut finde. So. Und von daher glaube ich, in meiner Schaffensdaseinsphase werde ich nochmal diese Serie gucken mit Lass es Larry. Ich glaube, das ist komplett mein Humor.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich glaube, du hast schon die wirklich so
die Voraussetzungen.
Genau, die entscheidenden Verweise auch schon gebracht, so auf andere Serien, die dir auch was eher für dich sind. Jetzt kommen wir dann zu was, was komplett meins ist, auch wenn ich hier auch mit der Folge nicht mitgehe. Platz 20 ist The Americans, The Magic of David Copperfield, 5, die Freiheitsstatue, also The Statue of Liberty Disappears. Das ist Staffel 4, Episode 1. Und es steht hier witzigerweise sogar selber im Text, dass die hier auch schreiben, der offensichtliche Pick wäre das Finale gewesen. Und ich bin auch dabei, entweder das Finale, weil es diese überragende, meiner Meinung nach eine der allerbesten TV-Szenen überhaupt im Parkhaus hat. Oder meiner Meinung nach in der dritten Staffel gibt es einen Doppelschlag, wo die zwei Folgen aufeinander haben, die für mich auch jeweils immer 10 von 10 Episoden sind. Einen von diesen drei Episoden hätte ich genommen. Hier geht es aber nicht um die, hier geht es um die
Folge. Was letzte, was du gesagt hast? Welcher Staffel?
In der dritten Staffel zwei aufeinanderfolgende Folgen.
Ja, okay, Folgen, das haben wir es auch nicht
geschafft. Da, die hätte ich, eine von diesen drei Folgen hätte ich wahrscheinlich eher da reingesetzt. In diesem Fall geht es aber um eine Folge, wo es den Überbau hat. Es gab ja diesen legendären Zaubertrick von David Copperfield, wie er, damals in den 80er Jahren in Amerika, wie er angeblich ja die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen. Und das wird halt hier in der Serie ein bisschen so als Anlass genommen, dass die, genau die halt in der Zeit auch einen Auftrag erledigen oder besser gesagt etwas passiert. Und das dreht sich, ich kann auch schon verstehen, warum man diese Folge genommen hat, weil ich muss auch sagen, die Folge gehört zu den Top 5, also die drei, die ich schon genannt habe. Sehe ich noch davor, aber die ist wahrscheinlich auf Platz 4 tatsächlich. Also ist schon sehr, sehr weit vorne. Es geht halt darum, dass wir eine Figur haben in dieser Serie, die hat ganz, ganz lange für ungeahnt für Philipp gearbeitet und hat für ihn spioniert im FBI, Martha. Und die halt schon in der vierten Staffel und auch in der dritten Staffel schon mal mitbekommen hat, dass ihr anscheinlicher Ehemann nicht ihr Ehemann ist und vielleicht noch andere Sachen im Schilde führt. Und hier konkludiert das dann zu einem... Es geht halt auf die finale Reise von Martha. Ich will nicht sagen, dass ihr was passiert, weil ihr passiert sogar nicht mal was, aber es ist halt so, ja, wie dann halt so alles in eine gewisse Richtung gelenkt wird, was die Figur Martha angeht. Deswegen, ich kann es verstehen. Es ist eine einschneidende, es ist dasselbe, wie ich vorhin gesagt habe bei Buffy. Es ist halt eine Folge, die halt die weitere Serie verändert. Deswegen verstehe ich, warum sie drin ist, weißt du, weil die Folge hat einen einschneidenden Effekt auf die ganze Serie, weil sie die ganze, den ganzen Grundstatus quo der Serie ändert. Deswegen verstehe ich schon, warum diese Folge hier genannt wird, auch wenn es jetzt nicht meine Platz 1 wäre, sie ist hinter meinen Top 5 und du hast schon gesagt, du bist mit Americans nicht so warm geworden, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das ist für mich wahrscheinlich so mit das gehört zu meinen Top 3 Lieblingsserien aller Zeiten und ich habe die auch schon dreimal durchgeguckt
und dreimal?
Jetzt aber dann noch, was?
Dreimal?
Wenn ich sogar schon viermal, ich glaube einmal mit Ulla, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und einmal letztens ja noch vor ein paar Monaten nochmal im Rerun,
also viermal. Wie hast du die Zeit gehabt, da zwei Kinder zu zeugen? also, warte, zwei Sachen muss ich sagen. Eine Sache, da muss ich der Liste aber widersprechen, ich finde, das sehe ich nicht so wie du, weil du sagst, okay, du kannst verstehen, weil sie die Folge hier reingebracht haben, weil sie entscheidend war für den nächsten Aufbau. Ich finde das falsch, das in dieser Serie mit einzubringen, diesen Aspekt, weil für mich geht's ja darum, von sehen, okay, was kann denn die einzelne Folge für sich alleine? Weil wenn es darum geht, was es darauf folgenden aufbaut, dann bedient sich auch dementsprechend von der Story, was halt danach noch kommt. Was ich falsch finde, weil man sollte einfach nur sehen, okay, nee, was hat nicht. Diese also, Story da? Nee, Moment, was hat diese? Man sollte nur die einzelne Folge betrachten. Und ja, du sagst von wegen, ja, natürlich. Ich hätte eine andere Folge reingebracht, aber ich kann verstehen, dass sie hier drin ist, weil aufgrund dessen sie ja halt das
einläutet. Aber ich finde die Folge auch super. Die Folge an sich, die ist super spannend, weil du hast die ganze Zeit in dieser Folge, das kannst du ja immer
ja, so ein bisschen spoilern. Ja, klar, es ist ja keine Kackfolge.
Du hast
klar.
Diese ganze Folge, hast du Angst um Martha, weil Martha ist so eine Figur in dieser Serie, wo eigentlich alle irgendwo was am Stecken haben. Martha ist eigentlich ein super netter Mensch, die eigentlich nichts Böses getan hat und die hier um alles fürchten muss, um ihr ganzes Leben um alles. Und du hast so viel was so mit ihr mit, deswegen verstehe ich schon, dass die Folge an sich, die ist halt auch super und die hat halt daraus resultierend halt auch noch so einen krassen Impact auf weitere Folgen.
Ja, deswegen ist es ja, ist es, weil die Folge einzeln gut ist oder? Ich finde, dass der
andere hat beide, Part, es hat beide Aspekte.
Ja, aber ich finde, den anderen Aspekt kannst du eigentlich durchgehend weglassen. Ja, und wie gesagt, Americans bin ich nicht warm geworden, weil ich bin aus der Serie nicht wirklich schlau geworden. Ich meine, die sind mega harte KGB-Agenten und dann geht's darum, ich habe die Staffel gesehen, wo sie die neue Mittelsfrau bekommen hat.
Ach ja, die von Margot Martindale gespielt. Ich habe vergessen, wie die Rolle hieß jetzt.
Aber die, die man kennt aus Film
und Fernsehen. Ja, die ältere.
So. Genau, richtig. Und sie kriegt ja einen Slap von der Hauptdarstellerin.
Von Elizabeth Carey Russell.
Genau.
Nadjeshta.
Und dann geht es ja darum, immer noch später, von, ja, ich habe dich geschlagen und das war dies. Ich so, ey, Alter, ihr habt in der Zwischenzeit gefühlt 13 Menschen umgebracht. Ist doch jetzt scheißegal wegen dieser verfickten Ohrfeige, oder? Also, da hat, an dem Punkt hat mich die Serie so ein bisschen verloren und ja, aber da muss ich sagen, die spielt wenigstens bis in die 80er Jahre wieder ein bisschen mehr drin, weil sie halt ja, farblos
die
ist.
Braun. Die ist braun, genau, die ist richtig schön braun 80er, die ist nicht so bunt 80er.
Genau. Und da, das ist, wo ich sage, okay, ist cool, aber irgendwie wirkt sie auch für mich ein bisschen dröge, weil ich finde, die Charaktere laufen oft mit mir immer so einer Fresse rum, ich mache das aber eigentlich habe ich keinen Bock oder was ich auch so ein bisschen doof fand, diese eine Episode, wo gesagt wird, ja stimmt, die eine Episode, wo sie den deutschen Killer jagen müssen, bevor er halt irgendwie gefühlt 5 Wissenschaftler tötet und dann gesagt wird, ihr müsst jemanden töten, aber wir haben überhaupt keine null Informationen über ihn, aber ihr müsst ihn aufhalten. Und wir wissen eigentlich auch gar nicht, welche Wissenschaftler er töten wird. Also sorry.
Aber so habe ich das nicht in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie es genau war, aber so habe ich das nicht in Erinnerung.
Doch, es war aber so, glaub mir, vertrauen mir mal. Und ich meine, wir sind im Jahr 2024, das hätte aber nicht bestand, dieser Auftrag. Da würde es Anzeigen regnen vom Arbeitsamt, vom Arbeitsgericht, sonst was. Nein, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt rede ich ein bisschen Quatsch. Mich hat die Serie leider nicht gecatcht. Ich habe es versucht durch dich, wo ich sage, okay, mein Filmfeller Ben, komm, probier's es mal. Hat leider nicht funktioniert.
Alles gut, das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist für mich auch komplett okay. Platz 19. Ich glaube, das ist halt wieder so eine übliche, so, das war, glaube ich, damals eine 50er Jahre, 60er Jahre Legendenserie tatsächlich in Amerika. Hier in Deutschland habe ich es nie gesehen. I Love Lucy. Es war halt eine der OG-Sitcoms, glaube ich, so in Amerika.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, da gab es schon 2 Programme oder ich weiß nicht, wie viel. Also,
ja, genau.
Da gab es nicht viel Auswahl. So, und dann ist ja klar, dass sie dann das halt gut finden.
Na, dann kannst du jetzt mal wieder eine 20-Minuten-Monolog halten auf Better Call Saul Fun and Games Staffel 6, Episode 9.
Oh, die habe ich noch nicht geguckt.
Was? Du hast doch die Serie schon durchgeguckt, dachte
ich. Nein, ja, aber jetzt gerade beim Rewatch doch nicht.
So.
Rewatch.
Es ist nicht die letzte Folge, also es ist nicht die letzte Folge, das ist nur die letzte Staffel hat 13 Folgen und das ist Folge 9, oh Mann.
Da ist sie endlich. Better Call Saul, ich wusste das ja, es war ja logische Konsequenz, dass diese Serie hier kommt. Ich habe es ja mal erwähnt, oder vor der letzten Episode habe ich ja gesagt, dass ich ja gerade mit Lea wieder Better Call Saul wieder durchschaue. Hier wird Folge 9 der 6. Staffel aufgezählt als beste Episode. Und lustigerweise, am Tag dieser Aufnahme, haben wir gestern Folge 8, Staffel 6 gesehen. Und somit ist es dann doch wieder eine gewisse Zeit her, dass wir, dass ich, besser gesagt, Staffel 6, Folge 9 gesehen habe. Und jetzt muss ich mich ein bisschen reminden. Ich glaube, ich weiß, was da passiert. Was auch, ja, ob das jetzt...
Es steht hier, es handelt sich um die Folge, die Transformation von Jimmy zu Saul abschließt. Die wir so lange entgegengefiebert haben.
Steht hier es wird schon sein. Es gibt... Nein, es gibt eine bessere Folge. Also jetzt fällt mir spontan eine Folge ein, die ich besser finde, wo du jetzt auch diesen Part nimmst mit der Transformation zu Better Call Saul. Nämlich, es war, glaube ich, das Staffelfinale von Staffel 4 oder Staffel 5. Und zwar geht es darum, in der Episode, wo Jimmy, er verliert ja für ein Jahr seine Lizenz als Anwalt. Und bei der ersten Anhörung in der Kammer wird er zurückgewiesen und er geht dann nochmal vor Gericht. Von der großen Kammer nochmal, um nochmal seine Lizenz nach dem Jahr Strafe wiederzubekommen. Und diese Folge und diese Schlussviertelstunde, wie er da steht und man weiß nicht, da kommt Jimmy oder da kommt Saul drinnen, beziehungsweise man denkt, das ist immer Jimmy. Und was er da für eine Rede hält, für eine Ansprache vor diesem Gremium, und er sich dann im Endeffekt, am Ende der Folge, sich dann doch so entwickelt oder sich dann preisgibt, wie dann wirklich seine wahren Gefühle eigentlich sind und was er da eigentlich abgezogen hat. Das war eigentlich eine sehr wichtige Folge. Und das würde ich jetzt so spontan als meine Lieblingsfolge von Better Call Saul sagen. Wie gesagt, diejenigen, die sich erinnern, wie gesagt, vor dem Gerichtsgebäude, nein, wo er in dieser Anhörung ist und sein Bruder Chuck wieder erwähnt. Und halt am Anfang eigentlich seinen Brief vorlesen möchte, seinen Brief nicht vorliest und halt seine Geschichte zu ihm und sein Verhältnis zu seinem Bruder erzählt. Und es wirklich sehr, sehr authentisch rüberkommt, aber im Endeffekt da Saul geredet hat. Und man dachte eigentlich, es redet Jimmy, aber es redet im Endeffekt Saul. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen oder eine auch, ja, doch, für mich Lieblingsfolge. Generell beim Rewatch dieser Serie habe ich halt gemerkt, es ist wirklich eine der besten Serien überhaupt. Und diese Charaktere, was ich so verrückt finde, als damals Breaking Bad wurde abgedreht und es rauskam, okay, es gibt ein Spin-off von Saul Goodman, dachte ich mir so, was soll denn da erzählt werden? Also es ist doch alles. Und als ich die Serie gesehen habe, das erste Mal, dachte ich mir, wie wahnsinnig langsam wird das eigentlich alles erzählt. Aber wenn du, ich weiß nicht, wie es bei dir ging, du hast ja auch manchmal eine Serie, weil du hast ja oft rausgehört, du hast es öfter mal mehrmals eine Serie durchgeschaut, wie schnell das dann doch geht.
Ja, das ist manchmal erstaunlich, ne?
Beim ersten Mal gucken ist alles so mega langsam. Du denkst dir so, wow, es ist so dahingezogen. Und dann guckst du es nochmal und denkst dir so, ey, Moment mal, das waren nur zwei Episoden. Und du dachtest damals, das dauert eine halbe Staffel. Nein, es waren nur zwei Episoden.
Das Witzige ist.
Und jetzt, warte, stopp, jetzt fällt mir noch eine Episode ein, die mega wichtig ist, die ich so gut fand und so herzergreifend ist von, auch ein bisschen wieder ein anderer Storypart erzählt wird. Und zwar die letzte Folge mit Rainer Block, die erzählt wird, mit Werner Ziegler. Das ist auch eine, ja, mit dem Kamerashot, wie du es erzählen würdest, glaube ich, wo du sagen wirst, okay, das Bild bleibt dir im Gedächtnis. Oder wo es hinausläuft, es ist so, du weißt, was passiert und du hoffst irgendwie noch, dreht sich das irgendwie noch. Aber im Endeffekt weißt du, nee, es dreht sich natürlich nicht, ist ja auch logisch, soll sich auch irgendwie nicht, weil es authentisch sein bleiben soll. Und von daher, ich weiß nicht, welche Episode es ist, aber es ist auf jeden Fall die letzte Folge von Werner Ziegler. Ich spoilere jetzt einfach mal ein bisschen, aber die Serie ist auch ein bisschen alt. Come on, Leute.
Um von einer All-Time-Serie wie Better Call Saul mal zu einer anderen All-Time-Serie zu kommen, ganz blöder Vergleich, aber nämlich genau das, was du gerade erzählt hast, mit diesem, dass du es guckst und denkst, das ist alles ewig lang und du guckst dann wieder und dann geht es irgendwie gefühlt super schnell. Ich war letztens, hatte ich ja, glaube ich, euch auch mal in der Filmverlassgruppe so erzählt, ich war mit Montana Person mal beim Pub-Quiz vor ein paar Wochen.
Mhm.
Und da hatten wir das Thema nämlich auch, da habe ich das nämlich erwähnt gegenüber ihm, wobei er meinte, ihm kam das doch gar nicht nie so lang vor. Aber witzigerweise, weil ich hatte es da erwähnt, wie gesagt, eine All-Time-Serie zur nächsten All-Time-Serie, nämlich der ersten Power Rangers-Serie.
Was?
Da meinte ich nämlich auch zu Montana Person, nämlich dieser ganze Part, wenn Tommy kommt und der böse grüne Ranger ist. Als ich Kind war, kam mir das vor, als wäre das eine Story gewesen, die über zwei Jahre ging oder sowas. Ich glaube, letztlich sind das fünf Folgen, wo er dann der böse grüne Ranger ist. Aber da musste ich gerade denken, als du gesagt hast, das in der ersten Erinnerung kommst du dir immer so vor, als wären diese Sachen so ewig lang und eigentlich waren die nie so lang. Es geht immer viel schneller. Ich weiß, ganz doofes Beispiel, vor allen Dingen, wenn man gerade von Better Call Saul kommt, aber ich fand es gerade irgendwie witzig.
Power Rangers hat eine Story.
So, gehen wir weiter. 17, The Mary Tyler Moore Show. Ja, sind wir raus. Das war wieder vor unserer Zeit. Eine Serie, die wahrscheinlich schon eher unsere Zeit war, ich aber habe sie nie gesehen.
Entschuldigung. Ich muss mal kurz erzählen. Die Better Call Saul-Folge war das Staffelfinale von Staffel 4, Folge 10 okay. Somit. Und die Werner Ziegler-Folge, die ich so gut fand, war dann Staffel 5 und zwar irgendwo Staffel 5 auf jeden Fall. Gut, wollte ich nur mal kurz erzählen. Mach mal weiter, bevor wir uns hier so viel mit Better Call Saul beschäftigen.
Ich kann es sagen, ich habe es nie gesehen. Es liegt bei mir in dieselbe Kerbe wie Grey's Anatomy, auch wenn es 15 Jahre vorher kam. Nämlich
Private Practice?
Oder was?
Private Practice?
Nein, Emergency Room. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß, George Clooney kam daher, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich habe es ein bisschen gesehen, aber ja, keine Ahnung.
Ja, zumindest kann ich aber dann endlich mal wieder auch mal ein bisschen, auch wieder so ein bisschen mal wahrscheinlich im Monolog von mir, weil ich weiß, du hast es auch nicht wirklich gesehen, aber ich glaube, du Morgen hat dir jetzt nicht gefallen. Es geht um Community und natürlich geht es um die Remedial Chaos Theory, Staffel 3, Episode 4 und halt deinen Hass für dich, ich mag die Serie. Und es ist natürlich die Meme-Folge, die wir alle durch das Meme kommen, durch das Bild von wegen, dass, jetzt habe ich sogar seinen Rollennamen vergessen. Auf jeden Fall gespielt von Childish Gambino, Donald Glover. Kommt mit der Pizza ins Zimmer und überall brennt's und die streiten sich und die falten sich. Und das ist ja dieses berühmte Meme, was ja aus dieser Folge ist. In der es ja auch so ein bisschen, tatsächlich auch schon so ein bisschen, Multiversen vorweggenommen haben, hat genau diese Folge nämlich. Weil es da ja auch verschiedene Entscheidungen zeigt, was passieren würde, wenn. Und es passt ja, es sind ja die Russo-Brüder, die dann später irgendwie gefühlt für 6-7 Jahre lang jeden zweiten Marvel-Film gedreht haben und auch alle Avengers-Filme oder die Avengers-Filme nach dem ersten gedreht haben oder dann auch den zweiten Captain America, deswegen passt es ja, dass es dann da auch schon so ein bisschen so diesen Multiversumscharakter hatte in dieser Folge. Und ich mochte ja, es gibt Folgen, die mag ich weniger bei Community, es gibt Folgen, die finde ich super, super. Diese Folge ist schon, also die ist, ich würde nicht sagen, dass es meine Lieblingsfolge ist, ich würde aber schon sagen, dass es eine der denkwürdigsten Folgen ist, der von Community, und deswegen, ich war eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. Und es ist wieder, wie ich es vorhin schon bei einigen anderen Serien gesagt habe, ich kann verstehen, dass die Wahl auf diese Folge fällt. Einfach auch, weil sie ja schon das berühmte Meme hat und deswegen auch so ein bisschen Wiedererkennungswert hat.
Ich muss ganz kurz zu Better Call Saul nochmal sagen. Die letzte Folge. Du sagst die Transformation. Guckt euch die letzte Folge dann noch. Guckt euch Better Call Saul an. So, mach weiter.
Okay, das wird's. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe es nach 2 oder 3 Folgen abgebrochen, auch wenn alle sagen, das war die beste Serie der letzten 5 Jahre. Ja. Nach 3 Folgen hatte ich so genug von der Serie. Es geht um Succession, so das letzte große jetzt Aushängeschild von HBO gewesen, über diese steinreiche Familie und ihr und die Nachfolgeregelung und alle möglichen mit Jeremy Strong, Kieran Culkin. Ja, mich hat die Serie nicht abgeholt. Ey, ganz ehrlich, wenn ich mir reiche Arschlöcher angucken soll, ich weiß nicht, da kann ich mir auch andere Sachen geben, irgendwelche Reality-Scheiße oder sonst was. Aber es hat mir einfach nichts gegeben, auch wenn es super sein soll, es hat mir einfach nichts gegeben.
Du bist wieder dieselbe Meinung wie bei Lea, weil sie hat angefangen, fand sie cool und irgendwann hat sie gesagt, ey, ich muss es abbrechen, es führt zu nichts, es ist immer dasselbe und was soll ich mir jetzt noch eine weitere Staffel davon angucken?
Also genau, so ist die Folge Connors Wedding, Staffel 4, Episode 3, hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen.
Staffel 4, ja.
Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Straßenträger, wie ich vorhin ja schon bei Akte X gesagt habe. Und wieder ist es so eine Mystery-Serie. Anscheinend sind es gerade immer diese Mystery-Serien, die immer sich immer so zu krassen Straßenträgern entwickeln, auch hier in Deutschland. Und zwar Twin Peaks. Und es geht hier tatsächlich um die Pilot-Episode, die allererste. Ja, ja, was ist mit Laura Palmer passiert, Dennis? Erklär es mir.
Bob. Und die schwarze Hütte. Es ist ja nicht nur eine Mystery-Serie. Es war ja auch leider eine Teenage-Love-Serie und natürlich auch sehr skurril gedreht, weil sie ja von David Lynch stammt, aus seinen Federn, und sie sehr skurrile Sachen hat. Und warum sie die erste Folge da reinbringt, also ich habe die Staffel gesehen.
Also die erste Folge hat für mich einfach so die ikonischen Szenen, einfach wenn er da durch die Straße fährt und sowas, die hat schon einfach einfach ikonische Szenen, deswegen verstehe ich schon, dass es die Folge ist.
Auch genau, sie bringt es ja ein, also die erste Folge ist ja sehr mystisch von wegen, ne, da ist jemand ermordet worden, ein junges, hübsches Ding, die Frage wäre, was ist, wenn sie nicht so attraktiv wäre und nicht so jung, ob das dann auch nochmal so herzergreifend wäre oder ob eine Serie drauf gedreht worden wäre, naja, da hat Family Guy mal ein geiles eine sehr gute Episode dazu gebracht. Genau, die bringt das halt auf den Punkt. Die bringt halt alles Mystische mit sich, wie du schon sagst. Dieses verlassene, verschlafene Holzfäller-Örtchen da oben in Twin Peaks halt. Diese zwei Hügel da, oder was das sein soll. Und ich finde, zu Recht ist von der Serie diese Episode drinne, weil sie mich dadurch gecatcht hat und ich gesagt habe, okay, ich habe auf jeden Fall die DVD-Staffelbox hier gekauft und ich gucke sie jetzt weiter. Aber sie ist halt sehr speziell. Es ist halt Anfang der 90er, es ist David Lynch.
Ja.
Ich finde leider, Staffel 2 ist sie leider so ein bisschen sehr skurril und es hat auch kein wirkliches Ende.
Nee, hat's auch nicht. Aber das Ding ist, ich sage jetzt nicht, obwohl ich die Serie nie zu Ende geguckt habe.
Aber Moment, schau mal. Das ist doch ein Filmfesting. Ich habe doch jedes Mal gefragt, ob du Twin Peaks geguckt hast und hast jedes Mal verneint und jetzt verneinst du es nicht?
ich verneine es nicht, dass ich nicht irgendwas gesehen habe. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 oder 3 Folgen geguckt. Aber danach habe ich halt nichts mehr gesehen.
Das war doch immer sonst. Hast du Twin Peaks gesehen? Nein, Dennis, immer noch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe Teile gesehen, aber vor allen Dingen halt die erste Folge. Die erste Folge habe ich, glaube ich, sogar 2 oder 3 Mal sogar gesehen.
Ich habe Staffel 1 und Staffel 2 gesehen. Ich habe, ich glaube, ich weiß nicht, es ist ein Reboot. Nee, ist, glaube ich, Staffel 3. Machen sie noch irgendwas weiter, ne?
Es kam sogar schon vor
Reboot,
ja, schon. Ja, ja, genau. Und das Ding ist, ich muss bei Twin Peaks immer witzigerweise an 2 Computerspiele denken. Das eine ist relativ easy. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das war auf jeden Fall auf der Xbox 360. Ich weiß nicht, ob es auch auf der PlayStation war. Deadly Premonition, was ja komplett auf Twin Peaks aufbaut. Mhm. Ich muss aber auch sagen, das erste Silent Hill Spiel damals auf der PlayStation 1, auch das hat mich einfach vom Ort an sich, dieser Ort Silent Hill, der hat mich immer so krass, auch wenn natürlich so, da natürlich ein ganz anderes Monster passiert und sowas in Silent Hill, aber einfach dieser Ort Silent Hill hat mich irgendwie auch mal krass so an Twin Peaks erinnert. Vielleicht auch wegen dem Namen her, ich finde irgendwie, die nehmen sich da auch nicht so viel.
Ja. Du meinst jetzt Twin Peaks und Silent Hill mäßig so.
Ja, so zwei. Twin Peaks, so, ja, genau, so 2 Wörter und dann so eins ist so, geht so also um den Ort und das andere ist also die Eigenschaft des Ortes und so, weißt du, das ist so.
Also ich finde bei Twin Peaks, ich finde bei Twin Peaks, die haben coole Settings. Es ist diese Stadt. Es ist dieses Holzhotel von dem reichen Typen, der ist schon ein bisschen auch an das hier Overlook Hotel so ein bisschen erinnert. Mhm. Und generell so die ganzen Parts, von wegen, er trinkt nur seinen Kaffee schwarz, dann diese Hütte und diese ganzen skurrilen Charaktere, die da einkommen. Es wäre eine richtig coole Mystery-Serie, wenn dieses ganze Teenager-Gedöns nicht drin wäre. Aber das wurde ja bewusst mit reingenommen, deswegen das gehört also
ein bisschen massentauglicher zu machen, so, ja.
Irgendwie wollte ich es da drin haben, es gehört dazu, deswegen wäre das vermessen zu sagen, von mir zu sagen, das muss raus. Nein, es gehört dazu, es ist ein Teil der DNA dieser Serie. Von daher ist es halt so. Und daher ist sie leider halt ein bisschen schlechter. Ist halt so.
Kommen wir zu einer Serie, die ich ja wirklich, wo ich auch echt sage, ich verstehe, warum die so viele so abfeiern, warum es für viele eine der besten Serien aller Zeiten ist. Platz 12 ist The Wire, die Folge Middle Ground aus der Staffel 3, Episode 11. Und ich glaube auch, weil wir Idris Elba hier groß im Bild sehen, ich glaube, es ist die Folge, in der nämlich Stringer Bell die Rolle von Idris Elba, glaube ich, dann auch nicht mehr lange da sein wird. Um es mal zu sagen. Ich bin mir aber auch gerade ein bisschen unsicher.
Wurde er versetzt?
Ja, so in der Art. Versetzt aus dem Fenster.
Ui.
Oder ich glaube, oder nee, mit einer Kugel im Kopf aus dem Fenster. So. Auf jeden Fall. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es die ist, aber es geht halt auf jeden Fall um seine Wandlung, dass er ja weg wollte von dem Gangster, dass er sich ja so ein bisschen gegen Evan Barksdale auch gestellt hat, weil er diesen legitimen Businessman auch so ein bisschen dann ja so zu dem werden wollte. Und wo sich das ja alles dann hingewandt hat. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Müll. Das ist bei mir auch schon ein paar Jahre her und ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es wirklich die Folge ist. Aber deswegen kann ich es auch nicht zu der Folge an sich sagen. Ich kann nur sagen, The Wire, ja. The Wire war krass. Idris Elba in The Wire war krass. Und ich habe The Wire wirklich gesehen. Aber The Wire muss man halt auch dazu sagen, The Wire ist keine Serie, die man sich... So wie ich es vorhin noch gesagt habe bei The Americans. Klar, The Americans ist jetzt auch nicht so eine Case of the Week-Serie oder sowas. Aber trotzdem finde ich, The Wire kann ich mir schlechter wieder angucken. Einfach auch, weil es wo wir schon vorhin waren, mit dem Link ist es langsam erzählt. Ich finde, The Wire ist halt nochmal deutlich langsamer erzählt. Und The Wire wirkt da teilweise auch sogar zu den ersten Folgen so, wo führt das jetzt hin? Weil es ist ja nicht so, als wären die Leute da irgendwie wirklich so schön beschrieben, dass du wirklich in ihren Seelenleben gucken kannst. Dass die einen sind halt so harte Cops und auch keine netten Menschen. Die anderen sind Gangster, auch keine netten Menschen. Und es ist halt schon so auch so dreckig und Baltimore wird hier so unfassbar dreckig dargestellt.
Es ist alles komplett düster. Es ist einfach alles so. So, also ich habe das ja angefangen. HBO, komm, fängst mal an, probier's mal. The Wire, die Serie überhaupt. Und vor allem der Part, es ist ja ein Part dieser Gangster-Part und einmal der, also der Drogendealer-Part und einmal der Polizeipart. Und besonders der Polizeipart, der war mir so. Oh, ich fand das so unangenehm, wie sie komplett verkarrt hat, in der Polizeiwache dann wieder dann da waren und so ein etwas dicklicher Typ dann da, der auch komplett unsympathisch war und der hat mich damals an meinen damaligen Vorgesetzten erinnert. Und das war die Zeit, wo ich dann, ich war halt jung, ich konnte abends noch ein bisschen feiern gehen oder Champions League abends gucken und dann, wo man auch ab und zu verkatert auf der Arbeit aufgekreuzt ist. Aber in dem Zeitpunkt war es dann halt scheiße, dort zu sein. Und da dachte man sich so, oh, ich fand es halt mega unangenehm, das zu sehen. Also was ich meine, diese Parallelen.
Ja.
Ich habe ihn mit ihm assoziiert und ich hatte überhaupt keinen Bock auf ihn und in der Serie war er unsympath und im echten Leben, also mein Typ da, den habe ich auch nicht gemocht, sage ich mal, oder war unsympathisch. Und natürlich, ich finde, keine Charaktere in den ersten Folgen, die ich gesehen habe, hat sich da jemand rauskristallisiert. Und es soll jetzt nicht, also es ist meine Schuld. Es ist halt schwierig, die Leute da ein bisschen auseinanderzuhalten. Es klingt halt blöde, aber schade, ich hätte die Serie gerne gesehen, aber ich fand die ein bisschen zu rough.
Die
Das
ist halt,
war.
die ist, aber das Rough ist das richtige Wort. Rough ist das richtige Wort, was dann auch wirklich abschreckend wirkt. Ich würde dann jetzt direkt erstmal weitermachen. Und zwar 11 ist eine Folge aus der Twilight Zone. Und zwar aus der alten der Twilight Zone. The Monsters Are Due on Maple Street, Season 1, Episode 22. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und ich glaube, ich kenne nicht viele Folgen der alten Twilight Zone. Und ich kenne diese auch nicht. Also jedenfalls, ich kenne die nicht, weil ich sie gesehen habe. Aber ich kenne die, glaube ich, weil ich von der jetzt schon gehört habe. Ich meine, wir alle haben schon mal hier, wir wissen, diese Original-Gremlins-Folge gibt es da noch bei Twilight Zone, das wissen wir auch durch die Simpsons, und aber das wusste man irgendwie dann auch so, das hat man hier schon mal gehört. Und ich glaube, ich kenne diese Folge auch, The Monsters at Your Maps, weil ich glaube, es ist das so gesehen auch, entweder baut es auf dem Original das Ding auf, oder halt die Body Snatcher hier, Menschenfresser kommen, oder wie das heißt, dieses ganze, wie heißt der mit Donald Sutherland? Oder es gab auch The
Diese Doppel.
Faculty. The Faculty in den 90ern, wo es halt darum geht, dass halt immer mehr Menschen so von einer außerirdischen Spezies so gesehen sich einverleibt werden. Und ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, ist das diese Folge, die auf der so viel aufbaut, The Faculty, das Ding, die Body Snatcher, die Menschenfresser kommen, ich weiß nicht, irgendwie so heißen die ja da auch. Und ich glaube, das ist diese Folge, auf der alle diese aufbauen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht komplett sicher, deswegen hoffe ich, ich habe jetzt keinen Unsinn gesagt. Aber ich habe sie selber nicht gesehen. Aber ich meine, Twilight Zone ist wahrscheinlich den meisten auch geläufig, einfach so für was es für einen Impact hatte. So auch so mit, im Endeffekt kann man halt sagen, es war das Black Mirror der 50er Jahre. Mit Horrorgeschichten ein bisschen mehr als mit künstlicher Intelligenz vielleicht.
Die Körperfresser kommen. Das war der mit Donald
Ja.
Sutherland. Ich warte nur darauf, dass Netflix oder Amazon endlich mal die Twilight Zone rausbringt, weil ich konnte nur ein paar Folgen sehen und ich will alle Episoden sehen. Weil es ist der Beginn, wie du es schon beispielsweise erwähnt hast, von ganz vielen Serienideen, die Twilight Zone vielleicht nicht erfunden hat, aber zum ersten Mal medientauglich verfilmt hat. Also, mein Herz geht raus an die Twilight Zone.
Platz 10, eine Serie, die wir halt tatsächlich vor in den Anfangsjahren häufiger erwähnt haben bei den Filmen Fellas. Platz 10 ist Atlanta, Staffel 2,
Yay!
Episode 6, Teddy Perkins. Donald Glover mal nicht als in seiner Irrenrolle, sondern irgendwie ein bisschen als Michael Jackson-Verschnitt, von dem die Rolle Darius von Lakeith Stanfield gespielt ein Piano abholen möchte. Und dann in diesem alten Herrenhaus von Teddy Perkins landet, was unangenehm ist und auch schon so ein bisschen so eine horrormäßigeren Folgen von Atlanta auf jeden Fall darstellt.
Du hast sie mir angepriesen, diese Episode. Ich habe sie dann gesehen. Wenn du sie mir nicht angepriesen wärst, wäre sie mir gar nicht. Doch, sie wäre mir aufgefallen, weil sie natürlich anders ist. Aber ich muss sagen, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Nein, nein, nein.
Ist sie bei mir, glaube ich, aber auch nicht. Aber, und das hat witzigerweise. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade nicht mehr, welche. Also bei Last of Us, also Platz 50 hatte ich das schon gesagt. Von wegen, dass es da ja auch so eine Folge war, die jetzt zu der eigentlichen Story nichts beizutragen hat, dass es eher so eine einzelne Episode für sich steht. Das Ding ist, das ist Teddy Perkins ja auch, aber Atlanta ist ja voll mit diesen Folgen. Gefühlt hat Atlanta ja mehr solche Folgen als Folgen, die auf die eigentliche Story einzahlen. Also die so eine eigene Geschichte, so ihr eigenes Ding so ein bisschen erzählen.
Ganz kurz zu Atlanta. Einer meiner Lieblingsepisoden ist die Loop-Folge, wo sie in Amsterdam sind. In Amsterdam sind sie ja länger, aber ich meine, diese eine Loop-Folge ist, wo Big Boy losgeht und diesen einen Typen da in diesem Hauseingang sieht, der da rumschläft und diesen Drogentrip hat und am Ende der Folge stellt sich heraus, dass er selber da in diesem Hauseingang schläft. Ich glaube, es war Big Boy, ja. Ne? Die andere Folge, die ich mega gut finde, war diese
Paperboy,
eine
Paperboy.
Paperboy. Die andere Folge, die ich mega gut fand, war ich glaube, das war wieder Atlanta. Also das war genau die Folge, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, taucht da nämlich keiner der ursprünglichen Charaktere nämlich auf. Es ist die Folge, wo die Schwarzen die Reparaturzahlungen haben möchte an die
Boah, ja, die ist
Weißen.
krass.
Und das ist, glaube ich, die Episode, wo Donald Glover und Co., Paperboy, nicht auftauchen.
Ja.
Also Atlanta in Atlanta mäßig, serienmäßig. Ja. Die ist auch einer meiner Lieblingsfolge. Oder die eine Folge, das ist wiederum pur Atlanta, wo die beiden in der Stadt sind, in der Innenstadt und sagen, ich war lange nicht mehr da und merken, sie sind in der Innenstadt von Atlanta und lauter Charaktere, Ex-Lover-Loverin treffen, ja, die nicht wieder rauskommen. Ich liebe die Serie Atlanta. Du hast sie mir damals empfohlen und ich habe mir gesagt, okay, schaue ich da mal rein und ich glaube sogar, dass ich sie mittlerweile besser finde als du.
Ja, ich liebe die aber auch, muss ich sagen. Aber Staffel 1 und 2 vor allen Dingen.
Aber ich muss sagen, wie gesagt,
Staffel 3, die erste Folge, die ist auch geil.
Die Episode, die Piano-Folge ist es gar nicht mehr so. Drei Schläge, welche waren das? Für die Slaps?
Also einer meiner Lieblingsfolgen ist auch die, wo es um das Kindermädchen geht, wo die eine weiße Familie schwarze, weil diese Folge, die endet mit so einem Bild, mit so einem, ich krieg jetzt Gänsehaut, ich sieh's jetzt, aber wenn ich nur daran denke, die endet nämlich dann daran, dass so ein Familienbild denen vor die Tür gelegt wird mit der alten Babysitterin, die da so einen ganz diabolischen Gesichtsausdruck hat mit der Familie, mit der Tochter. Oh, da schaudert's mich jetzt noch, da krieg ich richtig Gänsehaut, wenn ich an diese Folge nicht denke.
Was ich aber an Atlanta so mega gut finde, ist halt diese Gechilltheit an diese Leute. Also die sind einfach so smooth. Du denkst, Danny Glover, also Earn ist irgendwie noch der smootheste, aber er hat ja noch so ein bisschen Motivation, was zu machen. Ja. Ich finde Paperboy, gespielt von Brian Tyree Henry und von Lucky Stanfield, spreche ich den richtig aus?
Ja, genau, Lucky Stanfield, ja.
Die sind noch eigentlich eine Nummer viel, viel sympathischer. Weil die sind wirklich smooth drauf und mein Gott, lass doch gechillt. Genau, auch eine richtig geile Episode, wo dann diese, wo er halt den weiß ich, was ist das, einen Reiskocher oder sowas zurückgeben möchte und diese Unruhen da sind.
Ja, ja, das ist
und geil. Er da verfolgt wird und Brian Tyree,
also hier. Frau in diesem Scheiß, also das erinnert mich mal an It Follows. Diese Folge erinnert mich so krass an It Follows.
Genau. Das soll ja das darstellen. Und er dann wiederum Paperboy halt diesen komischen Vater folgt.
Ja.
Mit diesem Tape. Wirklich. So entspannt, so entspannt. Und natürlich eine wahnsinnig hübsche Frau. Sorry, Lea, aber die ist ja wahnsinnig hübsch.
Sassy Beetz.
Mann, das ist doch, also klar, Lea ist hübscher, aber Sassy Beetz, das ist, die ist alter Schwede. Und das ist sie doch die bei San Junipero mitspielt, oder nicht?
Ja, ist sie auch, genau. Bei Black Mirror. Joker. Ersten Joker, ja.
Ja. Also Atlanta. So.
Serie, von der ich immer dachte, es wäre eine stumpfe Action-Serie, wo ich dann erst später gehört habe, dass die so eine krasse Story auch erzählt haben soll, nämlich The Shield. In diesem Fall Staffel 7, Episode 13, Family Meeting. Ich glaube, es könnte sogar das Serienfinale sein. Aber ich habe selber The Shield nie gesehen, tatsächlich. Okay. Auch wieder eine legendäre Serie, die ich aber auch nie gesehen habe. Ist eine Miniserie, glaube ich, gewesen damals, die vor allen Dingen natürlich in Amerika große Wellen geschlagen hat. Roots, in diesem Fall Part 2.
Lief die überhaupt im deutschen Fernsehen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, als wir mal jung waren, habe ich mal irgendwie das vernommen, dass die lief. Aber ich selber habe davon nie was gesehen. Also kommen wir.
1978 auf ARD, also.
Aber danach lief die nie wieder? Die wird danach auch nochmal gelaufen sein. 7. Cheers. Showdown Part 2. Scheint das Finale der ersten Staffel gewesen zu sein. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich habe Cheers halt auch nie. Ich habe vielleicht eine Handvoll Episoden gesehen. Aber ich kann mich da jetzt auch nichts erinnern. Deswegen würde es jetzt komplett. Ich kann da jetzt über keine einzelne Episode reden.
Könnte ich aber, es wäre Nonsens, das zu machen.
Zur nächsten Episode kann ich allerdings was sagen. Und zwar habe ich ja Mad Men in meinen Berlin-Jahren geliebt. Es geht hier um die Folge Staffel 4, Episode 7 des Suitcase. Ich weiß nicht mehr, wie es falsch heißt. Ist ja auch egal, die Folge ist vor allen Dingen legendär für eine Szene. Und zwar ist es ja so, dass Don Draper sich ja immer so ein bisschen Peggy Olson auch so ein bisschen als Protégé herangezüchtet hat. Sie hat ja da angefangen als Sekretärin, ist dann immer mehr so ein bisschen auch so in diese Marketingrichtung gegangen, damals in den 60ern, wo es noch nicht so üblich war, dass dann Frauen dann auch so in dem Bereich arbeiten. Sie hat sich ja wirklich so gesehen hochgearbeitet, auch weil Don Draper ihr auch immer ein bisschen, und wir wissen ja alle, Don Draper ist ein absoluter Soziopath eigentlich, der das aber immer sehr gut verheimlicht hat. Und es gibt diese eine Szene, nämlich in genau dieser Folge, das ist der Grund, warum für mich, ich erinnere mich an nichts anderes aus der Folge, außer diese eine Szene, wo nämlich Don Draper Weil die arbeiten, glaube ich, da ist es Samsonite, also diese Kofferfirma, wollen die dazu irgendwie eine Werbung entwickeln. Und dann gibt es einen Moment, da, wir wissen ja, bei Don Draper klickt es manchmal im Kopf, dann dreht er komplett durch und das hat fast, führt immer zu ganz unterschiedlichen Sachen, manchmal zu positiven, manchmal zu negativen. Und in diesem Fall, ich glaube, das ist, und dann scheißt er Peggy so richtig zusammen. Das ist erstmals, dass er ihr gegenüber so richtig, richtig, richtig böse wird. Und das ist einfach eine legendäre Szene, dieser böse John Hamm, wie er das spielt, wie er da auf Elizabeth Moss, also die Schauspielerin, losgeht. Und das ist für mich so die legendäre Szene der Folge. Für mich wäre vielleicht auch so, persönlich jetzt, ich sag, das ist eine geile Folge, vor allem in der Szene, aber ich erinnere mich halt auch an eine Szene. Es gibt noch andere Szenen, wie der alte Senior-Pater dann stirbt und da tanzt zum Beispiel und so, die sich bei mir eingebrannt haben. Ich liebe wirklich vieles. Ich liebe auch das Finale tatsächlich, die allerletzte Folge. Und es gibt aber hin und wieder immer wieder richtig geniale Folgen. Aber ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre das jetzt hier nicht meine Folge sein, weil ich mich halt, wie gesagt, nur an diese eine Szene erinnere. Aber ich freue mich einfach generell, dass Mad Men weit oben vertreten ist. Und dann können wir zu
deiner. Ich habe Mad Men damals angefangen zu sehen und ich habe es falsch aufgenommen. Ich habe es von einer Freundin ausgeliehen bekommen, die DVD-Box, und ich habe sie angefangen zu gucken und irgendwann habe ich hier abgebrochen und habe gesagt, hier, da passiert nichts. Und sie, ja, darum geht's ja, es passiert nichts. Du bist einfach nur zeitversetzt in dieser Zeit. Ist ja gut, habe ich nicht verstanden, habe ich anders aufgenommen. Ich habe gewartet, ob da irgendwie eine geile Story aufgebaut wird. Deswegen bin ich ein Mad Men.
Aber da kommen wir jetzt mal
zu voll die Auswahl verpasst.
Seinfeld. Die Folge The Contest. Oh, Staffel 4, Episode 10. Okay, du weißt anscheinend, um welche Folge es geht.
Ja, der Contest. Also es geht darum halt, dass die es darum geht, wer am längsten es aushält, nicht zu masturbieren. Ah, ja, okay. Ganz nett, aber es gibt bessere Episoden. Ich sag nur die Parkhaus-Folge, das ist einer meiner Lieblingsfolgen. Die fällt mir spontan ein. Es gibt die Folge, wo Jerry Seinfeld zum Beispiel dem gegenüberliegenden Restaurantbesitzer helfen will. Ein Pakistani, der dann immer mit Ratschlägen immer ankommt mit, von wegen, du musst in einem Restaurant das und das machen und so. Und die Freunde immer wieder reinkommen und die Szenerie sich eigentlich mal ausnahmsweise in diesem neuen Restaurant sich da befinden. Das sind alles beispielsweise jetzt, was mir spontan einfällt, zwei bessere Episoden als diese Episode. Seinfeld, muss ich sagen, ja. Es sind halt auch wieder gestörte Personen, die da wieder gezeigt werden, die sich in Bilde bringen. Und durch die schlechte deutsche Synchronisation halt mega anstrengend nochmal wirken, als noch sie in Wirklichkeit im Englischen sind. Und ich sie hier zu Hause nicht so laut hören darf, weil sonst ich Ärger bekomme. Weil die Stimmen teilweise echt schrecklich sind. Aber ich muss sagen, mit dem Staffelfinale wird der Inhalt Gerechtigkeit getan und so wie es halt, wie ich es immer aufgenommen habe, wie ich diese Person wahrgenommen habe, so wird es halt auch klassifiziert dann am Ende. Aber sorry, schade, dass diese Episode gestellt wird. Ich finde nicht, dass es die beste Episode ist. Aber ich gucke es immer wieder ab und zu beim Kochen, Seinfeld. Ich werde es immer wieder ab und zu nebenbei bei mir laufen haben.
So, dann kommen wir jetzt zu einer Folge, die ich vor nicht so langer Zeit erst wieder gesehen habe, weil ich zuletzt wieder noch ein paar Folgen der ersten Staffel geguckt habe. Und zwar geht es um die Folge The Cottage von den Sopranos, Staffel 1, Episode 5. Und ich würde per se, also ich, bei mir wäre die nicht mal unter den Top 10 Sopranos-Episoden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe das schon häufiger gelesen. Die ist nämlich, in Amerika war die Novum, diese Folge, weil... Und das ist jetzt ganz interessant. Mittlerweile haben wir so viele, seit den 2000ern gibt es so viele Serien. Wir haben Breaking Bad, wir haben Sopranos, wir haben The Wire, wir haben, was da nicht sonst noch alles kam. Wir haben so viele Serien, wo irgendwie Antihelden die Hauptfiguren sind oder auch richtige Bösewichter. Und das war ja so ein bisschen, und Sopranos, diese Folge College, und das ist auch das Bild, was hier als Vorschaubild angezeigt wird. Es ist nämlich die erste Folge gewesen im amerikanischen Fernsehen überhaupt einer TV-Serie, wo die Hauptfigur einer Serie aus niederen Beweggründen einfach einen guten Menschen getötet hat. Und das gab es bis zu diesem Zeitpunkt 2001, war es nicht. Es geht halt so, er begleitet Meadow, seine Tochter, sich ein College anzugucken und findet dann witzigerweise in einem anderen Bundesstaat, sieht er zufällig einen Mann wieder, der vor zigzig Jahren mal jemanden aus seiner Familie verraten hat und da jetzt im Zeugenschutzprogramm liegt. Und er folgt ihm, vergewissert sich, dass es wirklich ist, und dann lauert er ihm auf und erwürgt ihn. Einfach so. Und das war das erste Mal tatsächlich im amerikanischen Fernsehen, dass die Hauptfigur einer Serie einfach aus Boshaftigkeit oder weil sie eine böse Figur ist, einen guten Menschen getötet hat. Und deswegen gilt die so ein bisschen im amerikanischen so ein bisschen als Novum, diese Folge, weil danach ist es halt noch häufiger passiert, aber das war das allererste Mal im amerikanischen Fernsehen. Also das machen wir das normale Teil, wenn die das aus Notwehr gehandelt haben oder weil die halt Polizisten waren und sowas, dann war es immer was anderes. Aber das war halt das einzige Mal, weil es einfach so wirklich, es war halt Gangster und die haben halt dann die Guten so gesehen getötet. Und deswegen sehe ich da auch schon so natürlich so, deswegen, ich habe es, wie gesagt, ich habe das schon mal Wiki gelesen, ich habe das da und da gelesen, Ich finde halt, Sopranos hat so viele denkwürdigere Folgen mit so denkwürdigeren Szenen. Weil auch dieser Kill ist jetzt nicht super besonders inszeniert. Das ist halt super rough inszeniert, wie wir es vorhin bei The Wire hatten. Der schleicht sich halt von hinten an und hat so einen Stahldraht in der Hand.
Klavierseite. Und
damit erwürgt er ihn. So eine Klavierseite, genau. Sowas in der Art. Und damit erwürgt er ihn halt. Also es ist jetzt auch nichts irgendwas sonderlich Spektakuläres oder so. Aber es ist halt dann so, diese ganze Folge dreht sich halt darum, wie sie dann auch im Hotel sitzen, wie er noch ein bisschen rumtelefoniert, um sich zu vergewissern, dass es wirklich der ist und so. Und dass die das noch ein bisschen herausfinden. Und auch der andere schien sich nicht ganz sicher zu sein, ob es wirklich dann Tony war und so, den er gesehen hat. Ja, und ich mag die Serie, ich habe es ja schon mal gesehen, das gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien und ich verstehe den Einfluss der Folge. Aber wenn ich jetzt weg vom Einfluss gehe, einfach als reine Folgen bei den Sopranos, die ich auch als Superserie betrachte, die ja viele als Superserien betrachten, finde ich, es gibt für sich gestanden bessere Folgen als die. Mit vielleicht weniger Impact, klar, weil diese Folge ist halt einer der Gründe, warum wir dann später so Gangster-Serien so viele bekommen haben und solche Sachen. Aber, ja, wie gesagt, ich habe mein Herz an andere verloren. Zum Beispiel nämlich an die nächste Folge. Die nächste Folge wäre für mich wahrscheinlich persönlich der Platz 1. Bin ich ganz ehrlich. Ist für mich vielleicht die allerbeste Serienfolge aller Zeiten. Platz 3 ist The Leftovers International Assassin Staffel 2 Episode 8. Ich habe hier schon mal meine Liebe für The Leftovers hinterlegt. Und ich glaube, Leftovers ist ja sowieso irgendwie so eine von Kritikern gefeierte Serie, aber das Publikum hat die nie wirklich irgendwie so wirklich viel geguckt. Die hatten immer miserable Einschaltquoten und die hat eigentlich nie jemand geguckt, obwohl die Serie an sich überragende Kritiken bekommen hat. Und International Assassin ist nicht nur die denkwürdigste Episode von The Leftovers, weil die in eine komplett andere Richtung geht. Ich habe es gerade eben schon gesagt, sie ist für mich auch wahrscheinlich die beste Serienepisode aller Zeiten, also die ich in meinem Leben gesehen habe. Es geht halt darum, dass Kevin Garvey ja eigentlich irgendwo so, es klingt jetzt so doof, weil die Serie eigentlich nicht so ist, aber er ist halt in seinem, man sieht halt alles in seinem Kopf oder vielleicht auch im Fegefeuer, Fragezeichen, oder halt in seinem Kopf, oder er ist halt nur unmächtig, oder wie es halt genau ist, wissen wir halt nicht genau. Aber was, worum es dann halt geht und wie er wieder zu Bewusstsein kommt und die ganze Geschichte dazu und dass er dann halt denkt, dass er ein internationaler Auftragsmörder ist und deswegen halt auch der Titel International Assassin. Und The Leftovers ist ja generell eine Serie, 2% der Erdbevölkerung verschwinden, zack, einfach von der Erde gewiped. Und im Endeffekt in der Serie geht's halt null darum, dieses Mysterium aufzuklären, das haben sie von Anfang an gesagt, das waren ja die Macher von Lost, also außer J.J. Abrams, aber halt Damien Lindelof und so, die halt vorher Lost gemacht haben, haben dann The Leftovers gemacht und die haben sofort gesagt, die wollen nicht den Fehler machen, den sie bei Lost gemacht haben, dass sie immer so Aufklärungen andeuten und dann am Ende die Leute enttäuschen, weil vielleicht dann noch nicht die Aufklärung kommt. Deswegen haben die bei The Leftovers gesagt, hier, das Mysterium haben wir, es geht nicht um das Mysterium, das werden wir nie aufklären, also wenn ihr das wollt, dann guckt die Serie nicht. Das haben dann wahrscheinlich auch viele nicht getan. Leider. Es geht dann einfach nur darum, wie die Leute damit dealen. Und ich fand die Serie super. Ich habe, das war witzigerweise, wo ich es vorhin schon erwähnt habe, ich habe damals auch Pilot Check gelesen, die haben die ersten Folge auch total gelobt. Ich habe direkt mit der ersten Folge war ich dabei. 3 Staffeln gibt es, glaube ich, nur. Und von vorne bis hinten, das ist meiner Meinung nach keine Folge in dieser Serie, die schlechter ist als ein 9 von 10. Das ist von vorne bis hinten ein absolutes Brett. Und ja. Und
aber ich kann sie nicht gucken, weil sie kein Ende hat.
Doch, die hat ein Ende.
Ja, ich dachte, das ist ein offenes Ende.
Nein. Also, ja, okay. Sie hat halt, aber sie hat halt schon ein geplantes Ende. Also es ist nicht so, dass die gecuttet wurde, nachdem die ja fertig war. Nee, die haben da schon Serienfinale gedreht.
Ach so.
Aber dachte, wie gesagt, die klären es halt nicht auf. Also falls du da irgendwie eine Aufklärung suchst, die wirst du halt im Serienfinale nicht bekommen.
Ja, ist auch egal, ob wir verschwinden.
Der lässt halt vieles offen. Ja, und jetzt. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu was, wo wir beide. Ja, ich glaube, das ist halt so ein Ding, weil das ist, glaube ich, so ein amerikanisches Ding, warum diese Folge hier drin ist. Platz 2 ist The Simpsons. Last Exit to Springfield, Staffel 4, Episode 17. Und um es dir zu kurz zu erklären, Dennis, das ist die Folge, in der Huma die Gewerkschaft gründet.
Und was soll das denn jetzt bedeuten, Alter? Was meinst du? Weil du es mir erklärst, das?
Nein, einfach nur, damit du weißt, welche Folge das ist. Das ist die, wo es die so. Zahnersatz, wo sie den Zahnersatz streichen und Huma bildet die Gewerkschaft im Atomkraftwerk.
Ey, ich spiele mal was Freudiges. Den.
Und ich glaube halt, bei uns wäre die halt nicht so weit vorne, aber ich habe schon häufiger gehört, ich glaube, das haben wir schon häufiger mal. Es gibt so amerikanische Klassiker, die irgendwie in Europa oder auch bei uns in Deutschland gar nicht so wirken. Und ich glaube nämlich genau, dass diese Folge da so ein bisschen amerikanischer Klassiker ist. Ich weiß aber auch nicht genau, warum.
Weil sie da weniger Gewerkschaften haben oder wegen Jimmy Hoffa?
Nee, ich glaube, das steht aber hier auch, weil es wohl irgendwie Charles Dickens' A Tale of Two Cities ist, was hier irgendwie ein bisschen anders erzählt wird. Aber ich verstehe es auch nicht genau.
Ich kenne nur die eine Szene, aber das ist doch, es ist in der Folge, aber es ist ja eher The Grinch, wo Mr. Burns am Balkon ist und dann sagt, oh, ich höre sie singen, jetzt singen sie auch noch.
Ja, ich glaube, das ist aber die Folge, oder?
Wenn es die Folge ist, aber dann ist es ja von The Grinch geklaut und nicht von Charles Dickens.
Aber hier steht vieles drin, hier steht. References to Der Pate 2, Tim Burton's Batman, Yellow Submarine, Citizen Kane, Moby Dick, Get Smart, Buster Brown, How the Grinch Stole Christmas, da haben wir's.
Okay.
Und das alles in 22 Minuten steht hier. Also das ist schon irgendwie, ich glaube, das ist halt so eine komplette Reise durch amerikanische Literaturgeschichte. Ich glaube, deswegen gilt die halt so als in Amerika gerade so als Meilenstein diese Folge.
Hast du eine Lieblings-Simpsons-Folge?
Ich habe viele. Ich habe halt nicht nur eine, aber die meisten, ich glaube, jede Folge, die ich jetzt sagen würde, die ist halt irgendwie so zwischen Staffel 4 und 8. Weißt du, das ist alles so in diesem damals, wo halt, wie heißt der Rothaarige, der mittlerweile so
Later. Das ist Scorpio.
Was?
Wie der Rothaarige?
Nein, es gibt doch mittlerweile diesen einen Talkshow-Host in Amerika, der hat doch eigentlich die ganzen Folgen geschrieben zwischen 4 und 8. Conan O'Brien. Der war doch der Schreiber zwischen Staffel 4 und 8.
Ist nicht der Typ, der im Taxi immer sitzt und singt im Auto?
Nee, das ist der Engländer. Conan O'Brien ist der andere.
Okay.
Na, auf jeden Fall, aber genau, der war doch auch im Schreiberteam zwischen Staffel 4 und 8 und sowas. Und das sind halt einfach auch die besten Staffeln. Also jede Folge, die wir lieben, ich glaube, alle Folgen, die wir lieben, sind alle zwischen 4 und 8. Und deswegen.
Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es jetzt von Simpsons gibt.
Ich glaube, mittlerweile
gibt es
30 zu oder so.
Und ich finde es verrückt, wie wir beide die Simpsons gesüchtigt haben. Oder wie wir diese Staffeln, die wir gesehen haben, 1:1 nachsprechen könnten. Ist es verrückt zu wissen, dass wir von der Anzahl der ganzen Simpson-Episoden eventuell gerade mal die Hälfte kennen.
Ja, wenn überhaupt. Ist krass, ne? Ist krass. Und dafür, dass wir damals
alles, was danach
kommt. Wir haben jahrelang jeden Tag Simpsons geguckt.
Jeden Tag. Ich kannte jede Folge in und wenn, also auswendig.
Ja.
Und mittlerweile gibt's, und dann kamen Staffeln, die schlechter waren, und da habe ich gesagt, guckst du trotzdem, damit du jede Episode kennst, so South Park-mäßig, und dann hat man aufgehört. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was da passiert. Es ist mir auch vollkommen scheißegal. Und ich finde es halt total verrückt für eine Serie, die ich so geliebt habe, die meine DNA war. Ich über die Hälfte ihrer Geschichte nicht mehr kenne.
Ja, ist krass, ne?
Also wirklich. Also welche Folge ich immer noch göttlich finde, ist immer noch Mr. Scorpio.
Ja, die ist
ein unmoralisches Angebot oder sowas. Dieses, yeah.
Keiner sagt Italien. Hier bei, wie ist die Firma nochmal? Hier bei Globex oder wie hieß die?
Also die Firma, Globex.
Doch, hier bei Globex glauben wir nicht an Wände.
Ja. Können Sie mal bitte meine Jacke aufhängen? Wobei, welche Jacke? Oh.
So, und ich scroll mal noch nicht runter, du weißt es wahrscheinlich auch. Was ist Platz 1?
Ich glaube, es ist die drittvorletzte Folge von Breaking Bad.
Und du liegst natürlich komplett richtig. Es ist Breaking Bad, Ozymandias. Ich habe es auch schon gesagt, es ist auch meiner Meinung nach die beste Folge von Breaking Bad, weil die einfach alles zusammenbringt, von Anfang bis Ende. Einfach dann mit dem Abschluss, mit dem Telefonat zwischen Walter und Skyler, wo er so gesehen alles auf sich zieht und dann so tut, als würde er auch seiner Familie was antun, um dann jeglichen Verdacht von seiner Familie wegzubringen, wo er dann noch alles auffliegt, wo er verschwindet und Ozymandias ist einfach von vorne bis hinten. Also es ist im Endeffekt, du hast alle losen Stränge der ganzen Serie, alle Stränge irgendwie, klar, manche flechten sich schon vorher zusammen, aber in der Folge flechtet sich einfach alles zusammen und du weißt, ja, hiernach kommt das Finale. Und Ozymandias ist meiner Meinung nach einfach also schreibt können per excellence. Also so führt man eine Serie zu Ende. Auch wenn es halt noch nicht die letzte Folge ist, aber es bringt halt schon alles, es bringt alles davor und alles danach komplett zusammen. Ozymandias ist großartig.
Was ich nicht verstehe, ja, was soll ich dazu sagen? Tralala, tralala. Es gibt noch ganz viele andere super tolle Folgen bei Breaking Bad. Wir können jetzt nicht über die ganze Zeit über Breaking Bad reden.
Klar, Breaking Bad hat super tolle Folgen. Klar, hier das, die letzte Folge der ersten des ersten Parts von Staffel 8. Wenn Hank einfach am Schluss da auf dem Klo sitzt. Das ist halt auch schon einfach legendär. Und deswegen, es gibt viele großartige Folgen. Die Fliege vielleicht nicht, wenn es nach Dennis geht.
Ich finde, was für mich bei Breaking Bad entscheidend ist oder war, wo ich die Serie richtig geil gefunden habe, war einer der ersten Folgen, wo sie Crazy Eight unten im Keller fesseln mit Handschellen.
Und dann, wo Walter merkt, dass ein Stück fehlt.
Ja, aber erstmal so, okay, was machen wir mit dieser Person? Wir sind keine Mörder. Aber wir müssen diese Person loswerden. Und dann freuen sie sich an. Also, was ich damit sagen will, ist, es klingt absurd, aber normalerweise sind wir Serien gewöhnt von wegen, da passiert was und der eine Typ knallt ihn einfach ab, ermordet ihn einfach und bla bla bla. Und in dieser Serie ist es einem bewusst geworden, ey, da haben sie mal eine reale Person genommen, einen Chemie-College-Lehrer, der in diese Situation hereinkommt und auf einmal konfrontiert ist von wegen, okay, ich habe mich so jetzt abgefuckt in die Situation gebracht, ich muss eventuell einen Menschen töten und ich kann ihn nicht töten. Wie töte ich diesen Menschen? Ne? Es wurde mal realistisch dargestellt und wie du die Szenerie beschrieben hast gerade mit der Scherbe, von wegen, wo er sich eigentlich freut, okay, alles ist schön und er schmeißt den in den Müll. Und dann kommt eine kurze Eingebung und er holt den Müllsack raus und sammelt den Teller zusammen und dieses Entsetzen in seinem Gesicht, da fehlt eine Scherbe und er ist doch nicht mein Freund dahin und ich muss es jetzt wirklich tun. Diese Erkenntnis, dass er von einem normalen Menschen zu einem Mörder werden muss, Gänsehaut, das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, okay, die Serie ist anders. Die Serie kann was. Weil sonst wäre sie eine 0815 Drogenserie geworden. Das finde ich Hammer. Und was ich nochmal sagen möchte zum Abschluss, ich kann es nicht verstehen, wo die Leute sagen, das Ende von Breaking Bad hat mir nicht gefallen. Hä? Was soll denn für ein Ende da sein? Also das ist doch, seid ihr, das ist doch ein richtiges Ende einer Serie. Was soll mit ihm denn da passieren?
Das ist klar, also, dass der nicht sein gutes Ende bekommt, das ist ja eigentlich relativ klar. Was ich gerade übrigens lese hier. Hat er
jetzt einen Seelenfrieden hier gehabt?
Ja. Was ich hier übrigens gerade lese, ich habe es hier auch nochmal markiert, diese Folge ist directed by Rian Johnson, dem Regisseur von Star Wars Episode 8 oder auch Knives Out. Wahrscheinlich auch so einer der Gründe, warum er dann auch Episode 8 machen konnte. Aber ich meine, er hat ja auch gute Filme gemacht und ich mag ja auch Episode 8, aber wir wissen ja, wie da die allgemeine Meinung ist.
Ja.
So, und das, puh. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas, vielleicht hätte man jetzt nochmal sagen können, welche Serie wir hatten noch gesehen, welche Folge wir hatten noch gesehen, ich bin ganz ehrlich, wir haben jetzt auch schon eine Woche lang gepodcastet, so nenne ich es einfach mal. Ja. Ich schwitze. Ich will hier raus. Und es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Es war interessant. Ich fand es auch, wahrscheinlich war es ganz gut, dass wir nicht über alles was sagen könnten, weil sonst hätten wir noch nächste Woche hier gesessen. Oder hier gestanden.
Ja.
Und wir haben auch so schon über lange Zeit geredet. Und ich dachte eigentlich, dass der zweite Part kürzer wird. Aber ich glaube, der ist letztlich jetzt genauso
lang. Ach du Scheiße.
Ich glaube, sogar noch länger als der erste.
Scheiße.
Und deswegen sage ich, verabschiede mich. Beim nächsten Mal habt ihr wahrscheinlich wieder eine ganz normale Folge. Vielleicht machen wir, auch wenn dann der Sommer schon lange vorbei ist, trotzdem nochmal Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und ich übergebe an Dennis.
An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören, dass ihr uns treu geblieben seid. Empfehlt uns weiter, passt auf euch auf. Kleine Anmerkung, wie gesagt, ich ärgere mich ein wenig, dass ich mich nicht auf diese Episode vorbereitet habe. Ich hätte so gut noch was einbringen können. Habe ich nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bleibt gesund, bleibt euch treu. Bleibt menschlich. Au revoir aus dem Westflügel. Ciao, ciao, ciao.
Filmfellas. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.